Satana, Kind heiliger Macht und Majestät, nie kannst du Höheres und Schöneres werden als das, zu dem Ur dich bereitet hat. Du stehst über uns als das geheiligte Negativ des Urschöpfers und aller seiner Werke wahrer Widerhall. Als solchen achten, ehren und lieben wir dich, und uns gelüstet nicht, neben dir zu stehen, wie uns auch nie gelüsten wird, die Hand nach der Urmacht auszustrecken. Tun wir Urs Werk, so hat er uns an unsern Platz gestellt, und der ist geheiligt, weil zum gerechten Dienst am Kindwerk vorbestimmt. Unsere Liebe weicht nicht von dir, doch betrübt es uns, dass du die Freiheitsprobe ganz verkennst. Nicht darum handelt sich's in der Probe, die Befähigung eigenwillig zu entfalten, sondern freiwillig durch sie dem Tag der Liebe zu dienen. In diesem Tun steigert sich die schöpferische Fähigkeit, ohne dass wir dadurch Schöpfer werden könnten. Wir haben dir es frei gesagt, dass für uns die Urmacht allein im ewig heiligen Ur, im ewig einzigen und wahrhaftigen wirkt, und dass er selbst die Urmacht ist. In ihm schauen wir sie, durch seine Worte hören wir sie. Dank und Bitte nimmt sie entgegen. Sie befähigt uns, das erhaltene Eigenleben zu vollenden, bis wir in Ur unsere Hochvollendung haben werden. Ich, Raphael, Träger der Liebe und ihres Tages dominant, an dem wir in der Tat die Urkindschaft erlangen können, bitte dich, Satana, komm zum heiligen Herd. Deine Probe war sehr schwer. So kannst du gern bekennen, dass du ihr unterlegen bist. Diese Demut führt dich schon wieder auf den Ordnungsweg, und der Vater wird dich segnen. Wir helfen dir, denn wir möchten nicht, dass dein Stuhl im Heiligtum verweisen müsste. Du kannst zurück. Die Liebe deckt dein Aufbegehren zu, und die Barmherzigkeit kann es umwandeln, dass sogar die Ordnung es in ihren Werkplan fügt. Sieh, wir alle rufen und bitten dich, Satana, du liebliche, du erstes, allerschönstes Kind der heiligen Urwesenheit, komm. Die Liebe will dich leiten. Der Fürst führt die noch einmal Willige zum heiligen Herd. Die Liebe allerersten bändigt ihren falschen Freiheitsstolz. Doch der Zwiespalt ist nicht aufgehoben. Sie fragt sich zwar, ob es nicht besser sei, hier zu bleiben. Wohin aber mit den Atareus-Kindern, die sie doch wirklich ohne Ur erschuf, an denen sie ihre eigene Macht erprobte? Sie unterdrückt das Wissen, dass ihr die Arbeit äußerlich gelang, weil sie noch nicht gänzlich widerstand und im Grundgesetz der Freiheitsprobe ihr Wille offenkundig werden durfte. Aber was soll sie vor dem heiligen Herd beginnen? Die Engel harren bang. Satana schaut von einem zum anderen. Urs Blick meidet sie, kniet auch nicht nieder, will vor den Ersten keine Demut üben und redet sich ein, sie würde es tun, wäre sie mit Ur allein. Soweit aber fühlt sie sich bezwungen, dass sie sich als Urs Kind und ihn als den Alleinmächtigen anerkennt. Daraufhin hebt Ur noch einmal das hervor, was bisher geschah. Auch die Folgen deutet er. Seine Liebe leitet Sadhana zurück, dass sie guten Willens auch das Schwerste überwinden kann. Ihr Herz wird froh. Zwar ist's nicht die alte, reine Freude mehr, dennoch ist sie fleckenlos. Sie dankt dem Vater und den Fürsten und ist bereit, ihren selbstbewussten Willen dem Werk zu unterstellen. Auf ihr Bekenntnis antwortet Ur. Meine Sadhana, dein Herz hat sich mir wieder zugekehrt, also kann mein Segen wieder in dir wirken. Behalte die Erkenntnis, begib dich des Gedankens einer Macht, die gar leicht zur untragbaren Bürde würde. Wollte ich ein Kind davon befreien, so nur, wenn die Bedingung ohne freien Willen waltete. Da wäret ihr aber ewiglich Geschöpfe, denn wo ein Schöpfungszwang ersteht, bleibt ohne Freiheit das Ziel des Werkes für euch ein Phantom. Daran denke stets, mein Kind, und verwahre es als große Mahnung meiner Urliebe an dich. Die siebente Stunde ist zur Hauptentscheidung angesetzt, nicht zu jener, o Sadhana, die du erstrebst, die meine Heiligkeit herausfordern müsste. Sieh die Wahrheit. Herausforderungen dürfen mit der Freiheitsprobe nicht verwechselt werden. Die Tat, Kraft des freien Willens, die gegebenen Bedingungen zu erkennen und anzuerkennen, liegt vor euch. Das ist jetzt in der Kampfesstunde auszutragen. Nun habt ihr mich zunächst zum letzten Mal als Ur gesehen. Erweist sich die Probe zugunsten meines Werkes, dass ihr eure Tätigkeit auf beide Fundamentsträger gleichmäßig auslastet, so werdet ihr mich in der nächsten Stunde sehen und hören können, in einer Herrlichkeit, wie bisher nie geschah. Anders würde sogar eines Kindes wegen mein Urwesen sich verbergen, bis das Schöpfungsopfer, mein gebrachtes Uropfer, gleichsam überstrahlt und eine nötige Erlösung sichert. Allzeit aber bleiben mein Bild und mein Wort in euch lebendig, und es gibt keine Trennung zwischen uns. Um euch das beseligende Äußere zu bewahren, muss nun das heilige Innere vorherrschend sein. Denn das Innere ist das A und O, ohne welches ihr zu keiner Seligkeit gelangt. Wer das Innere sich erhält, hat auch das Äußere bis zur Vollendung seiner selbst. Seid gesegnet, meine Ersten, und mit euch alle, die sich treu erweisen. Alsbald steigt viel Weihrauch auf, erhüllt Ur und seinen erhabenen Rechtsstuhl ein. Der Herd bleibt sichtbar. Die Fürsten beschließen, dass als Werkschutz die vier Wächter und je ein Fürst im Heiligtume bleiben. Die Ordnung übernimmt die erste Wache. Raphael bittet Sadana in sein Haus. Er und Agraleia dienen ihr lange Zeit. Sie findet nahezu zu ihrem Sadhana-Sein zurück und beginnt nun ihrerseits zu dienen. Da sie sich aber nicht von ihrer Eigenschaffung löst, wendet sie sich ihrer Atareus wieder zu. Sie bittet Raphael Agraleia, möchten sie begleiten. Der Fürst geht in das Heiligtum und empfängt die Zusage. Aber wie betrübt sind beide, als sie die Kinderscharen sehen, klein, fast ohne Licht, fast unwissend über Gott, vor allem über Ur. Aus Liebe lassen sie Sadhana nicht ihr Versäumnis fühlen. Doch eifrig und mit geheiligter Inbrunst sorgen sie für alle die armen Herzen. Seit Sadhana das Heiligtum verließ, ohne Segen zu erbitten, flammt ihr Machttrieb neu empor. Nicht ungern lässt sie deshalb den Fürsten gehen. Er ist ihr unbequem geworden. Sie wundert sich jedoch, dass Raphael Agraleia auf den ganz verhüllten Mahapatra steigen und nimmt sich vor, es später auch zu tun. Sie weiß nicht, dass für die Treuen der Berg ohne Wolken ist. Immer mehr schlägt sie jede Warnung in den Wind. Im Heiligtum rechtet Uraniel mit Ur und hebt hervor, was er am Beginn des fünften Schöpfungstages vorbedachte. Es wird ein heiliges Zwiegespräch. Die Wächter sind die Zeugen. Er fragt, ob die Werkkraft samt Freiheit zu beschränken sei. Noch einmal wägen Ur und der Ordnungsträger dieses Maß. Aber Urs erstes Maß erweist sich als das Beste. Der Fürst hat seine höchste Probe abgelegt. Was an Last noch kommen mag, nichts schleudert ihn mehr aus der freien Bahn zu Ur. Gleich also, zwar in anderer Art, erfüllen sich die Proben aller Fürsten und der Wächter im Heiligtum, der Ältesten in der Stadt lichtheilig, der Befehlsengel in ihrem Sonnenring. Die Lichtscharen bestehen in ihren Sphären unter guter Führung der Stuhlersten ihre Proben. Alle tun es für Ur, den sie nicht mehr sehen und doch von ganzem Herzen lieben. Sadhana hingegen lehrt die Kinder. Mich könnt ihr sehen, der sich aber Gott nennt, muss sich in einer Wolke hüllen. Warum? Meine Macht nimmt zu, wie die seine sich im selben Maß verringert. Die Urmacht will. Wir sollen sein wie Gott. Er weiß es ja, darum versteckt er sich. Wir erheben uns mit Recht zu unserer Bestimmung. Ein Unterschied besteht nun zwischen Gott und mir. Und der ist: Ich verhülle mich mitnichten, und offensichtlich ist euch meine Macht. Frage: Wem wollt ihr gleichen? Ein Chor antwortet: Gott. Wem wollt ihr gehorchen? Dir, Sadhana, sei du unser Gott, denn du hast uns geschaffen. Erhebe uns zu dir, so wollen wir dir dienen. Die Wesen trifft noch keine Schuld, denn Sadhana nahm ihnen ihren Grund. Das Licht, von Raphael Agralea ausgestreut. Wären die Hügel Ältesten, die einst urerkannten, auch im Heiligtum gewesen, sie würden schwerlich Sadhana zur Göttin machen. Und die Scharen haben Gott noch nie gesehen. Die siebente Stunde wird der Schöpfung zum Verhängnis. Immerhin noch fraglich, ob zur Vernichtung oder zum dennoch Erhalt. Gleicht das Schöpfungsopfer auch im Vorstrahl über treue Kinder die Fundamentträger aus, so bleibt das Ziel des Taturjahres gänzlich unberührt. Die Glocke läutet die achte Stunde ein. Im Reich herrscht regestes Leben. Alle Sonnenkreise sind geordnet. Überall wohnen Engel, die ihre Kindschaft durch Bestehen aller Proben aus dem Freiheitskampf erhalten. Ob sie einst im Fallwerk straucheln, kann sie ernstlich nicht vom Lichte scheiden, weil sie durch Gehorsam Kinder wurden. Nun ruft Uralle nach Licht heilig. Die Tempeltüren sind weit aufgetan. Die Vorhangteile seitlich angebunden. Die Stuhlerste nehmen den inneren Raum, die Scharen den äußeren, bis hinaus in die Sphären ein. Hinter dem Herd lagert die weiße Wolke, und in höchster Andacht kniet Schar bei Schar. Ihre Herzen gleichen hellen Leuchtern, und sie beten an. Gott offenbart sich und sein Wort. Meine Kinder, das Schöpfungsopfer ist durch Sadhanas Widerwillen nicht mehr aufzuhalten. Schon nennt sie sich Gott. Er kennt nicht mehr eine unsichtbare Urmacht an, geschweige denn die sichtbare in mir. Bald wird sie sich noch über mich erheben wollen. Der freie Wille muss ihr bleiben. Allein gerade dadurch werden meine Schöpfermacht und die Herrlichkeit den Sieg behalten. Die Liebe leidet bitter, denn das Schöpfungskind reißt sich vom Urherzen los. Die Liebe muss des eines Kindes Fehl erdulden und ertragen. Ihr Fürsten wisst es, dass mein Heiligtum nur einen Raum besaß, Symbol für einen Ur, der euch für jeden Tag eine seiner sieben Eigenkräfte übergab. Ihr habt in den ersten Tagen treulich jedes Für und Wider ausgewogen, habt auch das freie Wille-Gesetz als jene Möglichkeit erkannt, durch die ich meinen höchsten Schöpferjubel alle frei bewussten Kinder ihre höchste Schöpfungsseligkeit erlangen können. Daher bleibt trotz Sadhanas Abkehr das Freiheitsfundament als Gerechtigkeitsausgleich zugunsten meiner Kinder gegenüber den mir vorbehaltenen, gerechtgestellten Bedingungen bestehen. Die unwandelbaren Gesetze bleiben aber souverän. Darum stützen sich die Weisheit und der Ernst auf den Willen und die Ordnung. Die Weisheit schuf den Vorhang, der aus meinem Tempel ein Allerheiligstes und einen hegenden Vorhof machte. Fällt Sadhana ganz ab, so können zum Allerheiligsten nur die Fürsten, Wächter und Ältesten gelangen, und im Vorhof halten die Befehlsengel ihren schweren Dienst. Für alle anderen Kinder bin ich der überall. Wer sein Herz mit mir verbindet, bei dem bin ich mit meinem Heiligtum. Wer mich als seinen Gott und Vater liebt, wird diese Anordnungen anerkennen. Damit hebt er für sich die Gesetzmäßigkeit derselben auf, setzt an deren Stelle den freien Willensentschluss, und also wird die Bedingung zum Bestandteil der großen Schöpfungsseligkeit. So hütet mir mein Heiligtum. Fallen auch Raum und Zeit des Liebetages unter eine Teilung. Wie der Vorhang Schutz und nicht eigentlich Trennung ist, so soll des Schöpfungstages Trennung keine bleibende sein, sondern dessen Sicherung, ja, die Zusicherung der Liebe für jene, die einst die Erlösten heißen werden. Wenn einst im abgetrennten Schöpfungsteil ein Vorhang zerreißt, in Klammer Matthäus 27, 51, im Augenblick, sobald der Schöpfungssieg errungen ist, dann wird hier der Vorhang nicht mehr sein. Und kein wieder heimgekehrtes oder erlöstes Kind wird draußen, in Klammer Hebräer 13, 12, vor den Toren zu knien brauchen. Nein, der Opfersieg öffnet die vier Pforten, und alle können mich dann wieder schauen als Schöpfer, Priester, Gott und Vater, als Erlöser als ewig heiligen Ur, als ewig einzigen und wahrhaftigen, der sich in höchster Herrlichkeit des Lichts und Lebens offenbart. Durch mein Opfer, wie durch ungezählte Mitopfer aller Lichtkinder, wird das verlorene Erbgut heimgebracht, und ihr werdet in mir den Sohn der Liebe sehen, in ihm aber mich, den Urvater, der alles in allem ist. Bleibt dieses Wortes eingedenk und seid getrost. Der liebe Sohn wird euch um eurer Treue willen auch vor dem Opfer helfen. Denn der Kinder Treue belohnt der Sohn mit seiner Liebe. Nun bringet eure Bitten vor, noch ist Zeit, sie vor dem heiligen Herd auszusprechen, was späterhin seltener geschieht. Doch die gesegneten Herzen sind mir ein eigener Herd, hört aber noch mein offenes Gnadenwort. Alle Kinder treten vor, zumeist in Gruppen, alle aber mit der einen Bitte: O Ur, hilf dem Werk als Schöpfer und Priester, hilf deinem Kind als Gott und Vater. Erhalte uns in deiner Liebe, im Lichte deiner wunderbaren Herrlichkeit. Das ist eine Bitte, die sich nicht im Einzelnen verliert, daher im Gefolge einen Schöpfungssegen hat, unvorstellbar in seiner das allumschließenden Einmaligkeit. Er hüllt alle Kinder ein, auch die Fallenden, die vom Lichte schöpfen, daraus unerhörte Kräfte, heilige Reichtümer, die Wege wandeln helfen, nicht vom ersten Fundament gefordert, doch durch beide Fundamente hoch gesegnet. Die Reinen ziehen ihre Bahn, und Ur als Vater wohnt unter ihnen in seinem Wort. Ab und zu sehen sie ihn auch, und seine Offenbarung stärkt und tröstet sie. Die Stuhlersten erfüllen ihr schweres Werk. Sadhana rüstet sich, noch spüren ihre Scharen nicht die Macht, die sie beherrscht. Denn die Freiheit werkgerechter Kinder ist ihnen unbekannt. Sie führen die Befehle aus, wobei auch Kämpfe um die Vorherrschaft entbrennen. Doch Sadhana hat sie in ihrer Hand und wählt positiv Führende aus. Einmal will sie sich Mahapatra nahen, doch eine gewaltige Ausstrahlung wirft sie zurück. Furchtsam verbirgt sie sich, betäubt aber durch weitere Willkür ihre Angst und nimmt sich vor, als positiver Widerstrahl den Berg zu bezwingen. Bei einer Beratung sagen die ihr völlig hörigen Reichsältesten, dass sie unter Sadhanas Führung den zweiten Gott, wie sie Ur jetzt nennen, aufsuchen und den Kampf mit ihm aufnehmen wollen. So würde Sadhana das positiv erreichen. Der Rat gefällt. Sie zieht mit allen Scharen einen Sonderweg durch die Sphären, ahnungslos, dass ihr derselbe zugeschnitten ist. Niemand begegnet ihr, und sie wähnt die himmlischen Gefilde leer. Noch ist ihr Pfad vom Licht umrahmt, denn die achte Stunde mit der Hauptprobe ist noch nicht vorüber. Es gibt noch ein Zurück. Sadhana dringt bis zur Mauer von Licht heilig vor und stößt dort unvermutet auf die riesig große weiße Wolke, die die Mauer ganz verdeckt. Plötzlich blitzt ein Licht aus ihr hervor, drängt Sadhana und die Geschaffenen weit zurück und wird zum wundersamen Jüngling, zu jenem, dem Sadhana einst begegnete und den sie sehr ins Herz geschlossen hatte. Wäre Ur vor sie hingetreten, sie wäre weniger betroffen als vom Anblick dessen, der sich ihr nun offenbart. Der Jüngling sagt: Sadhana, du bist ausgezogen, um eine Macht an dich zu reißen, die dir nicht gehört, um die urewige Ordnung aufzuheben und den Tag der Liebe ungültig zu machen. Noch erinnerst du dich dessen, was ich dir im heiligen Hain verkündete. Noch ist ernstlich nichts verloren. Du mühtest dich, das zuzudecken, doch mein Antlitz hat die Decke weggezogen. Du weißt jetzt auch die ganze Offenbarung. Am vierten Schöpfungsmorgen geschah durch Muriel eine solch gerechte Anbetung, dass die dir wohlbekannten 7 Fackeln am heiligen Stuhl entstanden. Damals fragtest du, wie möglich durch die Preisanbetung diese Feuermale werden konnten. Und in guter Demut fragtest du auch Ur, den ewig Einzigen, warum für dich keine Fackel mit entstanden sei, denn deine Preisung war genauso gut wie die der Fürsten. Das war ein Stück von jener Demut, die das Tat-Urjahr zur Vollendung braucht. Sie ging zuerst aus Ur hervor. Er selbst hatte sie am ersten Morgen des 4-mal heiligen Jahres als seine Heilsgabe auf den Herd gelegt, nachdem er sie in der nie zu enthüllenden Nacht, die das 4-geteilte Werk beschloss, als sichtbares Zeichen unlöslicher Verbundenheit zwischen sich und allen kommenden Geschöpfen aus seinem Quell der Mitternacht herausgehoben hatte. Es war seine einmalige Demutsgabe an das Werk, das er zu einem Kindwerk machte. Durch sie stellte er das Ur-Ich zurück, das aus Geschöpfen Kinder würden, die trotz seiner Heiligkeit schrankenlos mit ihm verkehren sollten. Noch kannst du diese Gabe nicht erahnen. Nun beschwörst du eine Zeit herauf, in der jenes unerhörte Uropfer auszubreiten ist und dem das Schöpfungsopfer folgt. Wendest du dich nicht freiwillig jetzt zu deiner damaligen Demut um, die als Nachbildung der Urdemut im Sinne deiner Erwählung allen Kindern zum Vorbild dienen durfte. Sieh, legst du jetzt auf den heiligen Herd neben das grundheilige Uropfer, das Kind Demutsopfer hin, wahrlich, wahrlich, ich hebe dich zur Uhr empor, wodurch alle Kinder augenblicklich auch emporgehoben werden, ohne dass dabei die Urmacht ein anderer tragen wird als Ur allein. Muriel deutete das Bild, zeigte auf die Flamme des silbernen Tellers und nannte sie deine Fackel. Damit hatten die Fürsten, wohl einst unbewusst, ihre Demutsgabe dargebracht. Sie betrachteten die Fackeln aus dem Herdfeuer, aus Ur und aus dir genommen. Und jene Morgenstunde am Ernsttag einigte Ur, dich und die Fürstenträger zu einer sich vollständig ausgleichenden Schöpfungsgabe, nämlich der Demut, durch die das Taturjahresziel gesichert ward. Der Ernst verwies dich aber auf die weitere Erkenntnis, die zum Bestand der Demut führte, dass nicht du die Herdflamme wärest, die stets der Urbestandteil ihres Schöpfers bliebe. Er nannte dich und die Fürsten das heilige Symbol des Feuers, Ur jedoch das Feuer selbst und das aus ihm sich offenbarende Licht. Urs Demutsgabe nannte er mit Recht den Mantel, mit welchem er die Heiligkeit verhülle, um sie seinen Kindern ganz personhaft darzutun. Damit hat er eine hohe Wahrheit kundgetan. Jedes Leben, Sadhana, deines wie auch das der anderen Geschöpfe, geht allein vom Urleben aus, die Form aus der Urform, das Äußere aus der Innerwesenheit des Schöpfers, der sich durch die Demutsgabe eine äußere Gestalt verlieh, als eine Uranschauung für die Kinder. Das geschah zu eurer Freude, Ur zur Ehre, dem Werk zum Zeichen seiner Macht und Majestät. Du kannst ihm ja die Ehre verweigern, aber als Geschöpf bist du sein Ruhm, denn seine Werke ehren ihn. Dieses Unbedingte ist nicht aufzuheben. Du kannst dich nie zerstören, kannst nur von einem Leben in das andere stürzen. Leben wirst du immer. Ur ist der ewig Lebendige, und was er schafft, ist in Ewigkeit lebendig. Darin offenbaren sich schon Ehre, Preis, Ruhm und Anbetung, was das Werk dem Schöpfer zollt. Du kannst deine Schar zum Kampf verleiten, aber trotzdem ist ihr Leben Ruhm und Dank an Ur. Freilich, so ein Dank wird keinem Kinde gut gebracht, da er nicht freiwillig kommt. Der Lebensdank gilt ihrem Schöpfer. Was einst daraus ersteht, hält noch der Mitternachtsquell bedeckt. Der freie Dank gilt dem Priester, Gott und Vaterteil, und Weisheit, Ernst, Geduld, Liebe und Barmherzigkeit vereinigen denselben mit dem geschöpflichen Lebensdank, aus welcher Vereinigung Wille und Ordnung wieder neue Werke wirken. Der Ernstträger sagte dir noch weiterhin, wenn die 7 Fackeln vergingen, niemand, auch nicht du, lebendig bliebest, wenn die Schöpferhand sich auslöschend auf die Herdflamme legte. Aber sie ist in sich selbst Urs Heiligkeit, und er allein entscheidet über einen Fortbestand oder eine Tilgung des Herdfeuers und der Fackeln. Dich gelüstet nach dem Feuer, um es auf dem heiligen Herd zu löschen und es als eigenen Besitz in einen Raum, in eine Zeit zu tragen, die du nicht kennst, weil sie noch nicht bestehen. Würde Ur dir deines Trotzes wegen einen Raum und Zeitteil in Klammer spätere Materie überlassen, so wisse Sadhana. Nie wäre dort das heilige Feuer zu verwahren, weil es daselbst keinen Urquell gäbe. Umsonst ist also dein Begehr, denn wider dich selber steht dein Trotz. Deine Herausforderung bringt dir den Verlust des Lichtes und der Seligkeit. Das sagt dir nun der liebe Sohn. Und verbleibst du auf dem falschen Weg, so wirst du einst mir gegenüberstehen müssen, und all dein Trotz wird dir dann keine Hilfe sein. Er macht dich bitterarm. Ja, die Schöpfungsarmut wirst du ernten. Muriel mahnte dich, im Herdfeuer deine Flamme zu erkennen, wodurch du Ur in dir hättest wie kein anderes Kind. Soll dieser Hinweis nutzlos sein? Und was sprach Ur? Er nannte dich der Urschöpfung Kind, ihr Licht, ihre Flamme, ihren Schein. Er sagte auch, dass Zeit und Stunde kämen, wo du aus dir selber die Beweise anzutreten hättest, dass das Wort an dir zur Wahrheit wird. Sadhana, die Stunde ist gekommen. Noch ist zu erreichen, was dem Freiheitsgesetz überlassen ward. Noch stehst du auf der Grenze, von wo aus mit kleiner Mühe die gewollte Trennung aufzuheben ist. Noch soll sie keine Schöpfungsschranke sein. Stellst du sie aber auf, dann wird es dir einst bitter fallen, diese wieder einzureißen, um auf ihren Trümmern einen Heimweg aufzubauen. Die Heiligkeit lässt dich mit schwerem Ernste wissen, Der heilige Opferträger reißt die Schranke einst nicht ein, nicht für dich, sondern für jene, die aus Treue Urs Mitopferträger werden. Für diese fällt sie augenblicks, sobald das Opfer seinen Sieg errungen hat. Für dich ist jenes Werkzeug herzustellen, mit dem du selbst die aus Eigensinn errichtete Barriere zerschlägst. Wohl mag die Liebe es erreichen, dass die Urs zugedeckte Heiligkeit das Werkzeug gütigst in die Hände legt. Vielleicht in arme Hände, Sadhana, die sich langsam öffnen. Das Hände öffnen würde aber eben ungleich leichter vor sich gehen, weil es jetzt nur eine kleine Reue wäre, die einen kleinen Demutsakt erfordert. Die Fürsten willst du diese Demut urbeweisen, trügen dich frei und königlich ins Heiligtum. Doch deine einstigen Lasten könnten bloß noch mit der Demutsgabe Urs vergleichbar sein. Ur opferte seine Herrlichkeit, den Titanenjubel, den schon einmal seine Brust durchlohte, als Werke fertig vor ihm standen, die du nie erblicken wirst. Aus diesem fertig schuf er Kindgeschöpfe, ihm zum Ebenbild gemacht. Und er sieht es, was du opferst, stellst du nun dein Ich zurück. Einst bliebe es dem Opfersohne und der Ausgleichung der Fundamente überlassen, ob eine nachmalige Reue im jetzigen Licht bestehen kann. Ur fragt dich, ob du für dein Werk ihn eintauschen willst. 7 deiner Wesen sind als Kinder anzusehen, alle anderen sind Geschaffene. Wie könnten sie geheiligt sein? Du hast dich schon am ewig heiligen Ur versündigt. Zwar weißt du nicht, weil ja vom Lichte abgewendet, was das bedeutet, aber fühlen kannst du es. Die Ersten sehen schon den bösen Brand, der Opfer und Mitopferschaft verlangt. Sie wissen um die rote Lohe. Wer sich wieder die heilige Herdflamme erhebt, dem wird sie ein Brand, der den freien Lebenswillen ganz verzehrt, auch das letzte Fünkchen, bis das Kind zur Schöpfungsdemütigung gelangt. Erst dann, wenn es sich gedemütigt und sich der aufgebrachten Schöpfungsschuld unbedingt ergeben hat, wird der Brand zur heilig heilenden Flamme werden. Durch sie, vom Opfer her erlöst, kann das hingestürzte Kind aus Schöpfergnade wieder hochgehoben werden. Das, Sadhana, wird dein Weg, nimmst du jetzt nicht diese Wahrheit an. Gib dem Gefühl, das dich beherrscht, die Oberhand. Ich, der liebe Sohn, dem du dich bei der ersten Schau ungeteilt ergabst, frage dich: Muss das kommen? Nur weil du es nicht über dich gewinnst, den kleinen Reueschritt zu machen, der dich aber sofort an Urs Seite stellt, der euer aller Schöpfer, Priester, Gott und Vater ist. Muss der liebe Sohn das längst erbrachte Uropfer als Sühneopfer auf den Schöpfungstagesaltar legen? Für dich? Muss der Erhabene die dir völlig unfassbare Heiligkeit bedecken, so als ob er vor den Kindern stünde ohne Mantel, ohne Kleid? Wenn auch für einen Schöpfungsaugenblick, dennoch aber so, als ob entkleidet seiner Herrlichkeit und Majestät. Nimmst du das bewusst auf dich, Sadhana, ohne in der tiefsten Tiefe deines Herzens zu erzittern, ob der Folgen, die du dadurch auf dich lädst? Willst du im Augenblick dessen, was das Urjahr zugerüstet hat, das Muss solchen Opfers und die Antastung der Heiligkeit übernehmen, um an dich zu reißen, was im Augenblicke des Besitzes alles andere ist, aber keine Schöpfermacht? Ich habe dich auf alles hingewiesen, um dich zurückzuleiten. Dorthin erhebe deine Augen. Der wundersame Jüngling deutet auf die weiße Wolke, in deren Mitte kurze Zeit das Heiligtum zu sehen ist. Und auf deinen Sturz in den Abgrund, in die Sünde, Lossagung, den Brand einer Ewigkeit voll Qual, bis der letzte Funke deines freien Willens ausgetilgt sein wird. Alle Tage lebtest du im Frieden, die voll von Erkenntnissen und Freuden waren. Du misst deren Zeit nicht ab. Der Liebetag, fast zur Hälfte schon vorbei, brachte, außer deiner Überhebung, so viel Schätze, dass du diese Zeit wie besten Wein getrunken hast. Wendest du dich aber ab, so überkommt dich eine Finsternis, die es bisher niemals gab. Die Heeren dir unbekannten Nächte sind mit böswillig erweckter Finsternis ewiglich nicht gleichzusetzen, in der dir eine einzige Minute, gerüttelt voll mit deiner Qual, unendlich länger werden wird als ein Schöpfungstag voll Seligkeit. Vergeblich wirst du sie ertränken wollen in der Bosheit deines Willens, an der Oberfläche deines armen Daseins, kannst du triumphieren. Innerlich, Sadhana, brennt das Feuer unaufhörlich weiter. 7 Stunden dieses Schöpfungstages wirst du tragen müssen, was du selbst dir aufgelastet hast. Die Sekunden werden Ewigkeiten, deren Bürde dir jetzt unausdenkbar ist. Die 15. Stunde steht im Zenit, ehe du, vielleicht aus eigener Erkenntnis geläutert, aber einzig durch den Sühnesohn, wieder durch ein Lichttor gehen darfst. Wiegt das deine Torheit auf, sein zu wollen, was du niemals werden wirst? Was du dir vorgenommen hast, bleibt ein schattenhaftes Truggebilde ohne wahre Innerheit. Denn wo ein Äußeres nicht aus dem Inneren ersteht, haben beide keinerlei Bestand, weil dabei mein Atma fehlt. Und merke dir, die Hülle, mit der du dich umgibst, bleibt aus purer Gnade so lang Hülle, als sie dem Erlösungswerke dienlich ist. Länger nicht. Plötzlich wird sie platzen. Und nichts, Sadhana, hältst du dann in deinen leeren Händen, im kranken, ausgebrannten Herzen. Willst du Licht, Liebe, Ur an dir verraten, die Grundlebensstrahlen von dir weisen, die in dir den wunderbarsten Spannungsbogen bilden, der, allerdings auch ohne dich, das Tat-Urjahr zur höchsten Blüte bringt? Ist dieses Himmelsgut ein Tand, den man achtlos von sich wirft? Glaubst du, dass Ur solche Ruchlosigkeit im Tatjahr tatenlos betrachtet, dass seine Taten keine Runen in dir hinterlassen? So sieht die Wahrheit aus, Sadhana, gegen die du völlig machtlos bist. Denn auf deinem Weg kommst du zu keinem Ziel.